Alle, die ja das mitbekommen haben, beziehungsweise die regelmäßige E-Mails aus dem Gospelhaus bekommen haben, mitbekommen, dass wir jetzt eine Predigtreihe starten. Und der erste Teil ist heute Begnadigt Leben, ist das Thema. Begnadigt Leben. Und die nächsten 6 Wochen nehmen wir uns da mit Zeit. Das geht also immer mit B los. Und ich glaube, der nächsten Sonntag ist es befreit leben. Also mit begnadigt fangen wir an. Und vor einiger Zeit, vor zwei, drei Monaten gab es einen Bericht auf 37 Grad ZDF-Reportage. Und diese Reportage begann so, Zitat, meine Hoffnung ist, dass eines Tages sich die Gefängnistüren öffnen und zu meinem Mann gesagt wird, du bist ein freier Mann. Und das sagt die für die Freiheit ihres Mannes kämpfende Frau aus Babenhausen, die zutiefst glaubt, dass ihr Mann unschuldig eine lebenslange Haft absitzen muss. 2009 war dieser Doppelmord in Babenhausen irgendwann war für die Polizei aufgrund der vielen Indizien der Nachbar der Täter und er wurde mit besonderer Schwere verurteilt. Begnadigt leben. Erst jüngst, vor ungefähr 2, 3 Monaten, kam Julia Timoschenko aus dem Gefängnis frei. Wir wissen, heute ist nicht nur Europawahl, heute ist auch Präsidentenwahl in der Ukraine. Wir wissen nicht, was kommt, wie das in Ukraine, ob und wie das friedlich ablaufen soll und wird. Wir wissen aber, dass eine Julia Timoschenko im Gefängnis war und sich auf einmal von jetzt auf gleich sich die Gefängnistüren öffneten und sie frei war. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie vor vielen Jahren Nelson Mandela nach über 20 Jahren Haft eigentlich ganz unverhofft in Südafrika frei kam. Und er war über 20 Jahre in Haft und ist als freier Mann und gleich als Präsidentenkandidat damals für seine Partei in den Wahlkampf gezogen. Und Nelson Mandela, wo er gestorben war, echt eine Lebensleistung gebracht hat. Waren die Menschen begnadigt? Wurden die Menschen begnadigt? Eine Julia Timoschenko, ein Nelson Mandela? Ich bin eigentlich so der Meinung, eher nicht. Die wurden nicht begnadigt. Ihre Entlassung war eher ein Zeichen, dass sie zu Unrecht oder aufgrund von Justizfehler eingesperrt wurden. Soweit zu den 2 Personen, die ich beschrieben habe. Es entzieht sich mir jegliche Kenntnis, was mit dem Mann von Babenhausen ist. Ich respektiere den Kampf der Frau und ich weiß, dass ich einfach da ein Sehnen danach ist, dass sich die Gefängnistüren öffnet, aber es entzieht sich meiner Kenntnis. In Amerika werden oft vor Ende der 2. Amtszeit vom Präsidenten einige Begnadigungen ausgesprochen. Es ist übrigens üblich. Ein USA-Präsident kann in nur 2 Legislaturperioden im Amt sein. Und am Ende seiner ersten Amtszeit setzt er seine ganze Kraft darauf, wiedergewählt zu werden. Und zum Ende seiner 2. Amtszeit sind wir immer wieder überrascht, welche Leute begnadigt werden und wie viele Leute begnadigt werden, wobei die Begnadigung eher so aussieht, dass die Leute nicht unbedingt freikommen aus dem Gefängnis, sondern dass Menschen, die über Jahre, Jahrzehnte schon in der Todeszelle sitzen, einfach in lebenslange Haft eine Umwandlung ihrer Haft bekommen. Und weltweit müssten wir natürlich realisieren und verstehen, Justiz kommt immer an ihre Grenzen. Und gerechtes Urteil ist menschlich gesehen immer schwer zu fällen. Wer will denn, so wie in dem NSU-Prozess, 10, 15 Jahre später noch auf die Einzelheiten richtig eingehen und hier ein gerechtes Urteil sprechen? Was ist gerecht, wenn jemand einem anderen das Leben nimmt? Wie hoch muss das Bußgeld oder die Bußzeit einer Haftstrafe sein? Und es gibt immer welche, die zwar Unrechtes tun, denen man nichts nachweisen kann oder die scheinbar unbeschadet durchkommen, und andere, die zu Unrecht bestraft werden oder die kleinen Fische, die wir da am Pranger haben und vor uns hertreiben. Und ich frage mich so, also die Einführung war, die Überschrift begnadigt leben. Wir stellen fest, dass dort, wo Menschen aus der Gefängnishaft entlassen werden, obwohl sie langfristig verurteilt sind, eher ein Zeichen ist von, ja, da gab es Verfahrensfehler, da sind Dinge schiefgelaufen und wir können den nicht länger festhalten, drum müssen wir den begnadigen. Der Druck der Öffentlichkeit ist zu groß, so wie in der Ukraine mit der Julia Timoschenko oder mit dem Nelson Mandela. Der Druck der Öffentlichkeit, der weltweiten Öffentlichkeit, ist zu groß. Aber wie ist unser Ist-Zustand? Wie sieht's denn bei dir und bei mir aus? Und da ist einfach ein Fakt, den Paulus so beschreibt, und er sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3, Vers 23, denn alle Menschen, also bei alle ist da, fühlt sich da, kann sich da irgendjemand ausgeschlossen fühlen? Bei alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und noch eindrücklicher ist dieses, was ist denn der Ertrag von Sünde? In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sündigst du, bringt es Tod. Vor 2, 3 Wochen hatte ich über Fluch und Segen, das ist ein unerschöpfliches Thema ist, versucht in eine Predigt hineinzupacken. Und da kam raus, dass Sünde Fluch mit sich bringt und Sünde Tod mit sich bringt, schlussendlich. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Was bedeutet die Herrlichkeit? Ich bin immer wieder schockiert, wie Bilder von dramatischen Ereignissen zeigen, wie wir auf der Erde, ob sowas wie das Grubenunglück in der Türkei, wo auch sicher menschliches Versagen da war und wo Dinge nicht gut laufen, aber dieses Leid, dieser Tod, der für Menschen dramatisch ist, wie wir durch Umweltkatastrophen mitkriegen, wie Leuten die ganze Existenz, die Lebensgrundlage geraubt wurde. Erst neulich habe ich mich mit jemand unterhalten, der dort in Port-au-Prince war, in, wie heißt das, die Insel nochmal? Genau, danke. Und er sagt, du kannst es vergessen. Jetzt Jahre später, die Leute leben so in der Not, es gibt keinen Strom, es gibt kein Zuwasser, es gibt kein Abwasser, es ist einfach furchtbar. Und dann denke ich mir, wir leben in einer Welt, wo so viele Menschen in Not sind, wir kriegen das nur nicht mit, weil wir hier echt es noch relativ angenehm haben. Wir haben mildes Klima, bei uns ist es weder im Winter zu kalt, wirklich zu kalt, letzten Winter eh nicht, und es ist nicht zu heiß, wir haben genug Regen. Also, wir sind hier echt sehr privilegiert. Und dann haben wir noch die schönsten Straßen, die schnellsten Straßen, die bestisolierten Häuser, eine grüne Umweltpolitik, raus aus Atomkraft und Ähnliches. Wir realisieren gar nicht, wie viel Not und wie viel Leid auf der Welt eigentlich so da ist. Lohn der Sünde ist der Tod. Was bedeutet das, die Herrlichkeit Gottes verloren? Das bedeutet, dass Menschen, und hat das schon mal gesagt, die Fläche von Nordamerika würde reichen, um die Erdbevölkerung 3 oder 4-mal mit Lebensmitteln zu versorgen. Und dann scheint doch hier irgendwie ein Fehler im System zu sein, dass auch wir uns wundern, warum so viel Lebensmittel weggeschmissen werden muss, wo einfach nicht verbraucht wird. Und es Hunger in der Welt gibt, Not, weder Bildung, Kleidung, noch die sonstigen Grundbedürfnisse. Wir sind echt in einer Welt, in der es eigentlich schrecklich aussieht, in der es schrecklich zugeht. Und das ist dramatisch. Und wie kamen wir eigentlich so dahin, diesen Zustand zu haben, dass alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben in Herrlichkeit Gottes verloren? In 1. Mose 8, da heißt es in 21, Vers B, Gott ist eigentlich, gibt einen Zuspruch, und er meint dann aber, auch wenn die Gedanken und die Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Gott weiß, dass die Gedanken und die Taten der Menschen von Kindheit an böse sind. Und im Psalm 53, das ist jetzt mehr eine Bibelarbeit, ich zapp da relativ schnell durch, im Psalm 53, Vers 2 heißt es, nur Narren denken in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Was für eine Aussage. Es gibt keinen, der Gutes tut. Gott sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und der nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. Was für eine Feststellung, was für eine Aussage über diese, unsere Welt. Jesus unterstreicht es noch, indem er sagt, hey Leute, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, damit impliziert er, selbst dort, wo wir eigentlich faire Menschen sind, es doch gesellschaftlich, zumindest hier in Deutschland, einigermaßen ordentlich hinkriegen. Also ich habe meinen Nachbarn noch nicht umgebracht. Habt es bisher auch nicht vor? Wer weiß, zu was ich fähig bin, wenn es mir ans Leben geht? Aber wir können eigentlich, obwohl es, wenn schon ihr dir euren Kindern, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes geben, wenn das impliziert mir, Gott weiß, dass du Mensch, ich Mensch, von Grund auf echt schlecht ist. Psalm sagt, es gibt keinen, der Gutes tut. Also wenigstens doch die Mutter Teresa, Nelson Mandela, Gandhi, irgendjemand muss doch ein guter Mensch gewesen sein, wo wir es bescheinigen können und sagen, also wenigstens der, Ausgangslage sieht anders aus. Weitere Feststellung in Markus 7, Vers 21. Denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz, Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Es ging da in einem Gesamtkontext drum, dass die Jünger wissen wollten, wie sieht es einem jetzt mit den Speisevorschriften aus? Wäre es nicht besser und so weiter, dies oder jenes wegzulassen? ich komme ja aus einer katholischen Gegend, freitags war klar, da wird kein Fisch, wird kein Fleisch gegessen. Heute esse ich freitags kein Fisch mehr. Nee. Da hat man sich an bestimmte Regeln halten wollen, um sich reinzuhalten. Und Jesus sagt, daran liegt's gar nicht. Das, was aus dem Herzen eines Menschen herauskommt, das ist das Schlimme, nicht was reinkommt. Das heißt nicht, dass du dich mit ständigem McDonald's vollstopfen sollst. Weil du sagst, das ist ja nicht, was mir schadet. Irgendwann doch. Wie müssen wir, oder vielleicht denkst du, ich bin doch eigentlich gar kein so ein schlechter Mensch. Gott kann sich doch eigentlich über mich nicht beklagen. Ich setze mich in der Gemeinde ein. Ich opfer da viel Zeit. Auf der Arbeitsstelle bin ich beliebt. Leute wissen, dass sie in mir immer einen kompetenten Partner haben, der aufrichtig ist, der am Telefon nicht lügt und so weiter. Jakobus 4, Vers 17 raubt uns da jegliche Hoffnung von, dass der eine oder andere von uns doch echt relativ fairer Mensch sein könnte. Da sagt nämlich Jakobus, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, der macht sich schuldig. Wir sind alle aufgrund dieser Einschätzung, aufgrund dieser Diagnose von Gott her, wir sind alles von Gott getrennte Menschen. Und was müssen wir, oder wie müssten wir denn sein, um vor Gott bestehen zu können? Was müsstest du, Mensch, was müsste ich, Mensch, bringen, um vor Gott bestehen zu können? Und da sagt uns Petrus, 1. Petrus 1, Vers 16, denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Heilig sein heißt genießbar, nur für einen bestimmten Zweck zu gebrauchen. Ich sag euch was, meine Zahnbürste ist mir heilig. Die ist mir absolut heilig. Ich tu mit meiner Zahnbürste nicht den Abfluss von unserem Siphon sauber machen. Ich verleihe die auch nicht gern, nicht mal an meine Frau. Haben wir auch schon gemacht, da waren wir auch frisch verheiratet. Meine Zahnbürste ist mir heilig und ich sag euch, wenn die jemand entehrt, dem Zweck entsprechend missbraucht, dann hat die in meiner Gegenwart nichts mehr zu suchen. Die halte ich mir getrennt weg und dann sagen wir, okay, die ist nicht mehr heilig, die ist jetzt nur noch zum Siphon putzen oder was der Dreck aus den Kickschuhen raus machen oder sonst irgendwas. Hundekacke von den Schuhen kratzen. Merkt ihr? Wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin, dann ist der Maßstab sowas von hoch wie bei einer Zahnbürste. Gut, wobei meine Zahnbürste ist dir nicht heilig. Also, da lehnt jeder von euch die Danken da ab, oder? Könnte ich. Genießbar sein, ein sehr transparentes Bild wäre auch, wenn meine Spezialität einfach leckere Pfannkuchen sind. Und ich, also wir machen Pancakes mit Bacon, das ist bei uns in der Familie alle glücklich, und Ahornsirup. Und wenn ich diese Pancakes mache und von den vielen Eier, 7, 8 Eier, die ich mache, eins so richtig angebrütet, schimmelig, faul ist und ich das aber mit in den Teig rühre und dann zu meiner Familie sagen würde, wisst ihr, die anderen 5 waren doch gut. Es sind doch so, wenn ich habe doch so viele guten Taten auf meinem Konto, da ist doch das eine. Gut, wir wissen glücklicherweise nicht, was in den Nudeln alles drin ist, die wir essen. Aber zumindest bei dem Pfannkuchen würde jeder von denen dankend ablehnen. Zu Recht. Ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Das heißt, der Maßstab, wie bei der Zahnbürste, wie bei dem Pfannkuchen, da ist sowas von hoch, die Messlatte ist so hoch, dass wir realisieren müssen, das erreichen wir alle nicht. Würde ich hier jetzt keine Lösung anbieten können, dann können wir einpacken, machen Remi-Demi, zerschlagen die Autos auf dem Weg und gehen zur Tankstelle und besaufen uns. Dann lohnt sich ja alles nichts mehr. Aber es gibt doch einen Weg. Vorher möchten wir sagen, Paulus sagte in Römer 7, Vers 24, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wie soll ich diesen Stand einnehmen können, den Gott doch eigentlich mir vorgibt? Es gibt doch einen Weg. Und zwar sagt ihn Jesus selber, er sagt nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Steht in Johannes 14, Vers 6. In Jesus haben wir Zugang nicht, weil wir doch irgendwie gute Menschen sind. Nein, weil Gott selber gut ist und uns eine Möglichkeit geschaffen hat. Ich habe meinen Ranger Kids neulich diese Story erzählt und da geht's drum, ein Schiff, Mittelalter, so um Kolumbus-Zeiten, keine Kühlschränke, keine Klimaanlagen, keinen Motorantrieb, Segelschiff unterwegs. Der Koch kommt aus der Kombüse und sagt dem Kapitän, wir haben ein Problem. Irgendjemand nimmt Lebensmittel, die stark rationiert sind. Wir wissen ja nicht, wie lange wir noch auf See sind, bis wir das nächste Mal frisches Wasser und auch Lebensmittel an Bord holen können. Jemand nimmt von den Rationen und ich habe Bedenken, dass es reicht. Kapitän sagt, alles klar. Alle zusammengerufen, gesagt, okay, folgender Erlass. Den wir das nächste Mal erwischen, der aus der Küche Lebensmittel entwendet, den werden wir an den Mast binden und er wird ausgepeitscht. Und dann war es so, wenige Tage später kommt der Koch aus der Kombüse wieder zum Kapitän und sagt, Herr Kapitän, wir haben den Dieb. Und Kapitän gleich, alles klar, holt den Henker, wir rufen die Leute zusammen und der Koch sagt, Moment, Herr Kapitän, überlegen Sie sich das. Es ist nämlich Ihre eigene Mutter, die wir bei frischer Tat ertappt haben. Und ich habe das den Ranger Kids erzählt und habe gesagt, was denkt ihr, was hat der Kapitän gemacht? Und für die ganzen Jungs war klar, ja klar, der Kapitän, der sagt dann, ja, Mama, das darf man aber nicht, habe ich doch gesagt. Und jetzt nicht mehr. Also jetzt kann doch der Kapitän das doch irgendwie abwenden und sagen, nee, ist doch nicht so problematisch. Also mein Erlass gilt hier jetzt doch nicht. Und ich sage, nee, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gesagt, bindet sie an den Mast. Und dann sagt er zum Vollstrecker, auspeitschen. Und während der Vollstrecker sich ins Zeug legt und zum ersten Mal mit der Rute oder Peitsche auf den Rücken schlagen will, und dem Kapitän war klar, wenn ich das meiner Mutter zumute, dann wird die sterben da dran. Und während der Henker quasi hier am Vollstrecken ist, wirft sich der Kapitän dazwischen und übernimmt selber die Schläge. Und das war für meine Jungs die völlige, wie kann man das nur so machen? Und dann hatte ich gesagt, wisst ihr, das ist so wichtig, dass wenn doch eine Regel aufgestellt ist, und gerade auf auf so einem Schiff, wie schnell würde das zu einer Meuterei kommen, wenn eine Regel auf einmal nicht mehr für alle gleich gilt. Wenn es auf einmal doch ein, es geht ja irgendwie anders. Das funktioniert nicht. Die Regel ist klar. Und wenn hier dieses, was ich jetzt mit einem langen Darlegung aufgezeigt habe, dass wir alle Sünder sind, alle des Todes sind, alle nicht in die Gegenwart Gottes kommen können, dann bedeutet das, dass wenn wir Begnadigung erfahren, gibt's nicht irgendwo einen juristischen Formfehler und wir haben es doch irgendwie verdient, ja, zu Gott zu kommen. Oder er will da jetzt irgendwie, ich schaffe da jetzt eine Lösung. Sondern, dass du und ich vor Gott schuldig geworden sind, dieser Fakt zählt. Das unterscheidet uns von einer Timoschenko, das unterscheidet uns von einem Nelson Mandela, der, wo von staatlicher Seite Dinge vielleicht nicht richtig liefen. Aber Gottes Gesetz ist klar. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesus haben wir Zugang, nicht weil wir irgendwie gute Menschen sind, sondern weil Gott selbst gut ist und uns eine Möglichkeit geschaffen hat. Und jetzt gerne dürft ihr mit mir Römer 5 aufschlagen. Kommt gleich nach der Apostelgeschichte. Ist im Neuen Testament Römer 5 und da möchte ich die Verse 6 bis 10 lesen. Römer 5, Vers 6 bis 10. Christus, also Jesus, kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Hallo? Christus kam zu uns in einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Das zeigt mir einmal, dass du und ich in der Sündigen gekommen sind, dem waren wir echt hilflos ausgeliefert. Es hätte keiner von uns geschafft. Müsste mal im Internet eingeben, ist der Mensch von Grund auf gut oder böse? Die Diskussionen sind endlos. Das geht rauf und runter. Fakt ist, jetzt müssen unsere Kinder kurz weghören. Jana, der wir nie beigebracht haben, ihren kleinen Bruder weh zu tun, hat als der kleine Säugling und sie ungefähr 2 Jahre alt war, kann ich jetzt ja sagen, gell? Da hat die Jana vor unseren Augen diesen kleinen Jonas, so ein Hämpfling da, oh Jonas, und streicheln, und wir guckten weg und auf einmal brüllte das arme Kind. Und wir dachten, was ist denn hier los? Warum weinten der, die große Schwester kümmert sich da so liebevoll um den, bis wir beim Gucken feststellen, das sind ja richtige Bissabdrücke im Kopf. Und dieses kleine Biest, jetzt ist ja kein kleines Biest mehr, dieser kleine Mensch, dem wir das überhaupt nicht beigebracht haben, wusste sich in der Konkurrenz eigentlich zu behaupten. Also seitdem wusste ich, kann mir niemand erzählen, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Also, ich wusste es ja von mir, aber seitdem war es mir noch mehr klar. Aber Jesus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Und jetzt Vers 7, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und hier kommt etwas ganz klar zum Vorschein. Wenn du merkst, in meinem Leben ist, also wahrscheinlich kommt jeder an den Punkt, wo er merkt, ich bin ja überhaupt kein perfekter Mensch. Ich habe Versagen. Ich habe manchmal bösartige, egoistische Gedanken. Bin schockiert von meinem Kopfkino anderen Menschen gegenüber. Ich kann mich erinnern, wie ich schon mal ein Kind auf dem Arm hatte, also nicht mein eigenes, ein Kind auf dem Arm hatte und dann so ein Gedanke kam wie, was wäre jetzt, wenn du es da runterschmeißen würdest, so Balkon. Und ich dann dachte, um Himmels Willen, warum denkst du denn sowas? Und zu merken, böse Gedanken kommen doch in das, habt ihr so vielleicht noch nie gehabt, aber andere Sachen. Und dann zu merken, in diese Situation hinein, wenn ich erkenne, ich bin doch ein Sündiger, ein Mensch, der Schuld, der Dinge falsch gemacht hat, dann muss ich nicht zu Gott kommen, angekrochen kommen nach dem Motto, ich streng mich jetzt ganz feste an, ganz toll an, ich möchte nie mehr was Falsches machen und dann hoffe ich doch irgendwie am Ende meines Lebens, dass dann der große Gott im Himmel, wenn er dann so wie Cäsar in der Arena, kommt jetzt der Daumen hoch oder runter? Wie wird wohl sein Urteil sein? Geht er hoch oder geht er runter? Was für eine Spannung im Leben. Hoffentlich, Diskussion war früher mal, weiß nicht, ob das bei den älteren Geschwistern schon ewig mit Jesus unterwegs ist, von meinem Pastor, der sagte, meine Mutter glaubte, wenn sie als junger Christ, wenn Jesus wiederkommt und sie gerade, was ja damals sehr verpönt war, wir würden sagen, in der Disco, also auf irgendeiner Tanzveranstaltung war und auf sündige Musik gerade tanzen würde und Jesus würde in dem Moment wiederkommen, dann wäre sie wahrscheinlich nicht dabei. Dann würde wahrscheinlich der Daumen nach unten gehen. Und quasi diese permanente Anspannung, oh, hoffentlich bin gerade dann, wenn Jesus wiederkommt, ich nicht dabei, irgendeinen Fehler zu machen, weil sonst geht der Daumen ja nach unten. Sondern dass uns klar ist, ich muss mich nicht anstrengen, sondern ich muss begreifen, ich selber bin durch und durch sündig. Ich kann mich noch so gut anstrengen, aber, und jetzt kommt der ganz ohne Sünde war, der zu keinem Zeitpunkt sich hat vom Teufel versuchen hat er sich schon lassen, aber auf die Versuchung eingegangen ist, der hat die Schuld auf sich genommen, als ich noch Sünde war. Und dass ich denn sagen kann, Jesus, ich weiß, ich bin echt ein verkehrter Mensch in all den Phasen meines Lebens. Ich wundere mich, was für böse Gedanken ich haben kann, wo sie egoistisch sind. Und ich komme in meinem Leben so nicht weiter. Ich bitte dich, hab du Erbarmen mit mir. Und dann heißt es in Vers 9, und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Und da wir durch das Blut von Jesus Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Vers 10, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Gnade würde bedeuten, wirklich, wenn ein Schwerverbrecher in Amerika, der viele Menschen umgebracht hat, nachweislich umgebracht hat, der denen und ihren Familien viel Leid angetan hätte, der so viel Schaden gemacht hat, dass alle sagen würden, auch wenn ich gegen die Todesstrafe bin, aber der hat sie verdient. Gnade wäre, wenn der Präsident sagen würde, du hast es gemacht, es ist nachgewiesen und wir sind zutiefst schockiert über deine Tat, aber weißt du was? Wir werden dir das nicht weiter nachtragen, sondern dir soll Vergebung geschehen. Du bist ein freier Mensch, kannst gehen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist Gnade, wo wir wahrscheinlich uns in der Gesellschaft froh sind, dass unsere Justiz das so nicht macht. Und zu Recht, weil wir auch manchmal Angst haben, dass ja jemand rückfällig werden kann. Aber Gnade wäre das. Und das Krasse ist, Gott gibt uns genau diese Gnade, dass wir, die wir es zu keinem Zeitpunkt schaffen, irgendwie Gott gegenüber angenehm zu leben, weil wir, wenn wir jetzt das Bild nehmen, wenn ich Gottes Zahnbürste bin, mich so oft verunreinige, dass Gott mich gar nicht als Zahnbürste mehr benutzen wollte. Aber Gott hat eine Lösung gefunden, wie er mich als Zahnbürste wieder so rein machen kann, so auskochen kann, dass er sagt, ich benutze dich wieder gerne als Zahnbürste. Wer mag alles Zahnbürste Gottes sein? So. Optimal. Dann haben wir das geklärt. Gnade ist zum Greifen nahe. Und Epheser 2, Vers 8 und 9 heißt es nämlich, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas drauf einbilden kann. Wisst ihr, was die höchste Form von Demut ist? Die, auf die du sogar stolz sein kannst. Und in dem Moment, wenn du stolz bist auf deine Demut, bist du ein sündiger Mensch. Also möchte ich dir Mut machen zu begreifen, dass bevor du dein Leben Jesus gibst und gegeben hast und auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wir werden immer wieder Dinge machen, die mir und anderen schaden. Und da gibt's sicher die Spannung, das ist heute nicht Thema der Predigt, aber es gibt sicher Spannung. Heißt es dann, dass ich ja also wie die Axt im Walde quasi mich an keine Regeln halten soll und nur nach meinem eigenen Vorteil und Gutdünken machen? Paulus sagt, nee, ganz sicher nicht. Bring dich gottgemäß ein. Sei jemand, auf den dem die Leute vertrauen können, dem sie Dinge anvertrauen, der echt in der Gesellschaft als ein angesehener, wertgeschätzter, gottehrender Menschen bekannt ist. Aber als Leistung, so jetzt bin ich schon so und so lang Christ und was ich schon alles gemacht habe, das können wir vergessen. Das hilft mir nicht mal, Pastor zu sein. Ist erschreckend, aber ist so. Sondern Gnade bedeutet, dass ich verstanden habe, dass der Zugang zu Gott nur durch das Kreuz möglich ist und dann und ich das auch so ergreifen muss. Es ist der Glaube, der allein, der rettet. Und jetzt protze ich noch mit lateinischen Begriffen sola fide und sola gratia. Allein durch Glauben und allein durch Gnade. Und diese zwei markanten Aussprüche, die haben vor 500 Jahren eine Kirche gespalten und haben den europäischen Kontinent damals echt in eine Revolution gebracht. Als Martin Luther und andere Leute das begriffen haben, es ist allein der Glaube, der rettet, und es ist allein die Gnade, die rettet. Nichts anderes. Und so möchte ich uns zusprechen, Johannes 1, Vers 12, all denen aber, die ihn aufnahmen, damit ist Jesus gemeint, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. All denen, die ihn aufnahmen, das heißt für dich ganz klar, hast du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen, bist du nicht Kind Gottes. Du kannst mir erzählen, du bist als Kind getauft worden und schon immer in die Gemeinde mitgeschleift, wie sagte da Keith Green, das wäre gerade so, als dass du denkst, du wärst ein Auto nur, weil du in der Garage geboren bist, oder du wärst ein Hamburger nur, weil du bei McDonald's stehst. Also du bist es nur, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, ihn um diese Gnade angefleht hast, gesagt hast, ich weiß, ich bin ein sinniger Mensch, ich brauche Vergebung. Da kannst du noch so lange hier von deinen Eltern mit in die Gemeinde geschleift worden sein, dir und uns vorgegaukelt zu haben, Christ zu sein, dich haben taufen zu lassen. Es bringt dir nichts, allein die Gnade und der Glaube. Aber genauso muss es uns klar sein, dass auch da wir jetzt, der du schon vielleicht Jesus dein Leben anvertraut hast, lass uns nicht selbstgerechte Menschen sein, die meinen, irgendwie jetzt christliche Leistung hat uns in einen guten Stand gebracht, sondern es ist die Gnade. Mir widerstrebte manchmal, wie Christen, und das wird auch ein anderes Thema mal sein, über den Lohn sprechen. Wenn ich ja viel für Jesus mache, dann habe ich größeren Lohn wie jemand, der nicht so viel für Jesus. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Also so im Himmel, Schätze im Himmel und so weiter und Schätze im Himmel sammeln. Also ich glaube nicht, dass mir im Himmel es wichtig ist, ob ich viel durchsichtiges Gold, also diesen Straßenbelag, Edelsteine oder eine schönere Villa wie der Wolfgang oder ein größeres Quad wie der Semi oder sonst irgendwas hab, das wird mir alles völlig egal im Himmel sein. Das wird mir sowas von egal sein. Aber wisst ihr, welchen Schatz ich gern mit im Himmel hab und wo ich hoffe und bete, dass ich einen großen Schatz im Himmel hab? Das sind die Menschen, die mir wichtig sind, dass ich die im Himmel wiedersehe. Einen größeren Schatz kannst du nicht haben als die Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, dass du die mal im Himmel wieder siehst. Und das heißt, wenn ich Gutes tue und dadurch Schatz im Himmel haben möchte, dann ist es das, dass ich Gutes tue, dass die Menschen, denen ich Gutes tue, vielleicht dadurch nachfragen, warum machst du das? Und sagen, aus der Liebe zu Jesus, und ich wünsche mir, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Das wird der Schatz sein, der mir was bringt. Wie ist es mit dir? Ich mag dir echt Mut machen. Wenn du dein Leben Jesus noch nie anvertraut hast, wenn du dieses noch unter diesem Fluch der Sünde leidest und keine Vergebung und Versöhnung mit Gott hast, komm zu Jesus und lass dir von ihm Vergebung geben. Und ich möchte euch, ihr lieben Geschwister aus der Gemeinde, sagen, wenn du über die Jahre echt in dem Trott gekommen bist, zu denken, eigentlich hat sich mein Christsein verändert und ich lebe nicht mehr jeden Tag aus der Gnade, sondern aus dem, man sollte ja eigentlich. Ich weiß, ich bete viel zu wenig, ich sollte diesen, jenes mehr machen. Sagen, nee, das solltest du gar nicht, sondern du solltest dir bewusst machen, es ist die Gnade allein und die erhebt mich. Und was mich antreibt, ist nicht, ich versuche nicht gut zu sein, dass Gott sagt, toll gemacht, sondern ich habe den Antrieb, Dinge gut zu machen, weil ich weiß, Gott hat mir schon vergeben, als ich noch Sünder war. Amen. Ich möchte mit uns beten. Schließen wir die Augen. Jesus, es ist echt der Hammer, dass es allein deine Gnade ist, die uns Leben gibt. Und wie oft als Christen verlassen wir den Pfad der Gnade und wechseln ihn ein mit Leistung und merken immer wieder, wir strengen uns an und wir schaffen es nicht. Wir strengen uns an und wir schaffen es nicht. Jesus, ich bete echt, dass wir Menschen begnadet leben, aus der Gnade leben. Dass Gnade das ist, was unser Leben antreibt. Jesus, ich bin echt schockiert manchmal und traurig, wenn ich sehe, wie Menschen um uns herum eigentlich sagen, ihr Christen habt so stressig, den Stress will ich mir gar nicht antun. Und deswegen werde ich auch nicht gläubig werden oder eure Gemeinde anschließen, sondern da muss ich immer nur irgendwas tun. Jesus, ich bete echt, dass wir nichts tun, weil wir es müssen, sondern dass wir mit ganzer Kraft, ganzer Freude, ganzem Herzen uns dir zur Verfügung stellen, weil wir wissen, dass wir eigentlich gar nichts machen müssten. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass dort, wo du vielleicht in das Herz des Einzelnen hineingesprochen hast, der sagt, ich habe mein Leben an Jesus gegeben, dass dieser Mensch jetzt die offene Hand von dir, die ausgestreckte Hand, ergreift und sagt, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte aus der Gnade leben. Allein aus dem Glauben. Allein aus der Gnade. Ich mach dir Mut, wenn du an dem Punkt bist. Naja, manchmal verschiebt man es denn. Also, wir machen es gleich. Ich möchte ein Gebet sprechen für mit all denen, die Jesus ihr Leben anvertrauen möchten. Und ich sag dir, es ist so ganz einfach. Ich bete vor Jesus. Ich weiß, ich bin Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, dass du mich als dein Kind versöhnst mit Gott. Und wenn du das noch nie so gebetet hast und heute Morgen betest, dann darfst du wissen, dass diese Gnade auch in dir wirksam wird. Und ich lade uns anderen ein, die wir das in ähnlicher Form schon mal gebetet haben oder schon mal unser Leben Jesus anvertraut haben, dass wir es vielleicht heute Morgen erneuern und so einfach zur Unterstützung der, die vielleicht das zum ersten Mal, heute zum allerersten Mal beten, zur Unterstützung mit denen beten, dass sich da auch keiner jetzt irgendwie fühlt, hört jetzt jemand zu, gehöre ich zu denen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich bete vor, ich lade euch ein, mitzubeten. Und du, der du es noch nie gebetet hast, bet's von Herzen mit. Plapper nichts nach. Bet's von Herzen mit und wisse, dass die Gnade auch in dir wirksam wird. Jesus, ich komme jetzt vor deinen Thron. Und es schockiert mich zu wissen, dass ich Sünder bin. Und dass ich aus eigener Kraft getrennt von dir bleibe. Jesus, ich glaube an dich und ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Lass mich gerade jetzt die Gnade erleben, die Wertschätzung erleben, die du mir schenkst, durch dein Blut, Jesus, und dass ich im Vertrauen auf deine Gnade in Beziehung mit Gott leben darf. Jesus, ich bin dein Kind und als solches möchte ich mit dir leben. In Jesu Namen. Amen.